Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Sigrid Fischer. Hallo, guten Tag. Viel hat sich verändert im öffentlichen Raum seit Corona. Das Leben hat sich insgesamt mehr nach draußen verlagert. Das ist der Eindruck von Oliver Elser, Kurator am Deutschen Architekturmuseum. Und im Corso-Gespräch denkt er darüber nach, was langfristig anders sein wird. Ja, Protestkundgebungen haben zum Beispiel auch zugenommen gegen die Corona-Einschränkungen. Am auch Wochenende sorgte dabei ein Kabarettist für Irritation. Bei der Corona-Protestdemonstration in Stuttgart ist am Samstag der Kabarettist Florian Schröder aufgetreten. Er wollte mal ausloten, wie viel Meinungsfreiheit die wütende Masse denn aushält, die sich ja in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlt durch die Corona-Schutzmaßnahmen. Er wollte wissen, ob die Teilnehmer einen wie ihn aushalten, wenn er sagt:
Freiheit heißt, sinnvolle Einschränkungen akzeptieren. Meinungsfreiheit heißt, zuhören, sich einlassen auf einen, der nicht das sagt, was sonst auf solchen Veranstaltungen geredet wird. Verhindert die Diktatur, indem ihr vernünftig seid. Maske auf, Abstand halten, nachdenken. Danke.
Tja, wie kam denn Florian Schröder wohl mit solchen Worten überhaupt auf die Bühne? Der Querdenker-Demo in Stuttgart, er sagt am Anfang dieses Auftritts, er sei eingeladen worden. Ja, wer wollte denn, dass er da redet? Das habe ich ihn heute Vormittag gefragt.
Die Querdenker wollten das. Die hatten ein Video von mir gesehen, einen Ausschnitt aus meinem aktuellen Programm, das der NDR aufgezeichnet hatte, wo ich einen Verschwörungsideologen karikiere. Immer an der Grenze zwischen Fakten und Fiktion, zwischen Wahrheit und Wahnsinn. Und denen war die Ironie der Nummer nicht so aufgefallen wie mir. Die hatten das ernst genommen und wollten mir die Chance geben, mich quasi als Überläufer zu outen und haben mich deshalb angefragt. Und da ich jemand bin, der Neuem immer offen gegenübersteht, dachte ich, nutze ich doch mal die Chance und gucke mal vorbei.
Und ich wollte gerade sagen, ach, dann sind die also doch ziemlich offen. Aber nein, das war ein Missverständnis sozusagen.
Ja, also genau. Die dachten schon, ich bin einer von ihnen.
Okay, Sie sind einer von ihnen. Gut, waren Sie dann nicht, man hat Sie aber reden und ausreden lassen ja immerhin dann doch. Ich meine, Sie haben ja Applaus bekommen und Buhrufe, so je nachdem, was Sie gerade gesagt haben. Welchen Eindruck hatten Sie erstmal grundsätzlich von dieser gemischten Ansammlung da von Protestierenden, über die ja gerade alle so rätseln, ja, über diese Bewegung frustrierter, verunsicherter Bürger jeglicher politischer Strömung, wie es dann so schön heißt?
Also, soweit ich es gesehen habe, ist es wirklich sehr bunt. Also, es wirkte auf mich in Stuttgart bedeutend, sage ich mal, grüner als in Berlin eine Woche vorher, wo ja doch sehr viele Reichsflaggen zu sehen waren. Ich glaube, das ist eine ganz krude, wirklich bunte Ansammlung an Menschen, die autoritätskritisch sind. Das sind deswegen eben auch jüngere und ältere Linke. Da sind natürlich auch Rechte dabei, die ihre Freiheitsrechte eingeschränkt sehen. Da sind Impfgegner dabei, da sind Leute dabei, die eher esoterisch angehaucht sind. Also es ist eine ganz bunte Mischung. Sie ist wirklich überhaupt für mich ganz schwer einschätzbar bis nicht einschätzbar und auf keinen Fall vereinfachbar im Sinne von: Ja, das sind jetzt alles Verschwörungsideologen.
Was haben Sie denn aber beabsichtigt mit Ihrem Auftritt? Weil eigentlich, ja, wie Sie schon sagen, es ist ja gar nicht die eine Menge, die sind nicht alle der gleichen Meinung, aber Sie wollten denen irgendwas beibringen. Ne? Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, da ist schon ein bisschen der Herr Lehrer wollte jetzt auch mal ein bisschen was erklären.
Naja, das ist natürlich eine Rolle, die ich quasi als Satiriker bewusst eingenommen habe, die etwas Belehrende, das war Absicht und eine Funktion der Rolle. Was ich wollte, war, die an dem Punkt zu packen und zu überprüfen quasi. Sie sagen, Sie seien Grundgesetzesverteidiger, Sie seien vor allem für die Meinungsfreiheit, von der Sie glauben, sie sei eingeschränkt. Ich wollte gucken, seid ihr wirklich so frei, wie ihr behauptet zu sein? Und was tut ihr, wenn einer kommt, der in vielen Punkten, nicht in allen, aber in sehr vielen, komplett anderer Meinung ist als ihr und das euch sagt, ohne euch für eure Meinung zu verurteilen, ohne euch zu beschimpfen und ohne euch in eine Ecke zu stellen. Was passiert dann?
Was ist Ihr Resümee aus dem Ganzen? Wie gesagt, Sie haben unterschiedliche Reaktionen bekommen.
Mein Resümee ist schon, dass es eine große Zahl an Demonstranten gab, die massiv gebuht haben, als ich sagte, dass Corona eine Pandemie ist, dass es eine gefährliche Krankheit ist und dass es verantwortungslos ist, zu behaupten, ich brauche keine Maske, weil das ist ja alles halb so wild. Da habe ich schon gemerkt, dass es massiven Gegenwind gab. Nicht von allen, das muss man auch sagen. Es gab auch immer wieder ein paar, die haben an den Stellen auch applaudiert und man hat gemerkt, auch da war es immer noch bunt und da waren vielleicht auch ein paar dabei, die in dem Moment anders gedacht haben. Aber die Mehrheit wollte das nicht aushalten, wollte sich das auch nicht anhören.
Sie sagen ja auch tatsächlich auf der Bühne, die sollten jetzt mal ihre Meinung aushalten, ohne zu buhen, das wäre eigentlich Freiheit. Dann ruft jemand, Buh ist auch Meinungsfreiheit. Hat er recht, oder?
Hat er recht, finde ich aber trotzdem eine, sagen wir mal, relativ einfache Form von Meinungsfreiheit. Es ist auch Meinungsfreiheit, wenn ich zu Ihnen sage, Sie sind ein blödes Arschloch. Gut, das ist eine Beleidigung, aber ich kann immer noch sagen, es ist meine Meinung. Ich finde es aber dann besser, das nicht zu sagen, sondern zu sagen, ich buhe mal nicht, ich höre mal zu. Und dann komme ich vielleicht beim nächsten Mal auf die Bühne oder gucke, dass ich gleich noch auf die Bühne komme und eine Gegenrede halte, in den Austausch gehe. Das ist das Ziel. Buhen ist eben keine Meinung. Buhen ist eine Form von kollektiver Beleidigung, Einschränkung des anderen. Und ich finde, Meinungsfreiheit heißt, wir hören einander zu, wir nehmen wahr, da hat jemand eine andere Position, versetzen uns vielleicht mal ein bisschen da rein und fragen uns, könnte der nicht auch recht haben? Und dann können wir immer noch widersprechen.
Ja, Meinungsfreiheit steht ja im Moment ganz oft auf dem Prüfstand. Ihre Kollegin Lisa Eckert wurde letzte Woche ausgeladen vom Haberfront Literaturfestival. Wie steht es denn nun wirklich um die Meinungsfreiheit in Deutschland nach Ihrem Eindruck im Augenblick?
Wir haben kein Problem mit Meinungsfreiheit, überhaupt nicht. Das ist mir ganz wichtig. Wir haben das Grundgesetz und das Grundgesetz gilt und jeder kann überall seine Meinung sagen. Man kann es in einer Demonstration tun, man kann es auf Bühnen tun, man kann es überall tun. Was wir haben, ist ein Problem einer zunehmenden diskursiven Enge, nach meiner Wahrnehmung. Wir haben ein großes Problem damit, dass wir andere Positionen
nicht aushalten wollen. Ein Toleranzproblem eigentlich.
Wir, ja? Genau, ein Respektsproblem, ein Toleranzproblem, ein Akzeptanzproblem. Mhm. Das ist das eigentliche Thema, ein Problem einer Enge. Und das ist aber nicht weniger gefährlich. Eigentlich ist die Kunst der Raum, wo alles gesagt werden muss und man sich dann fragt, wie könnte es gemeint gewesen sein? Und dann kann man darüber anfangen, zu interpretieren, nachzudenken, was auch immer. Aber stattdessen verwechseln wir politischen und künstlerischen Raum, indem wir die Gesetze, die im politischen gelten sollten, in den künstlerischen Raum verschoben haben und im politischen glauben, wir müssen alles verstehen und für alles Toleranz haben.
Und Satire muss man aber neuerdings scheinbar schon erklären. Sie sind missverstanden worden von den Querdenkern. Lisa Eckert wird offenbar auch, also ja auch falsch verstanden. Muss man Satire erklären neuerdings eigentlich?
Ja, immer mehr. Man muss immer mehr erklären, dass eine Bühnenfigur nicht die Privatperson ist. Also das, was mal eigentlich selbstverständlich war, was Kunst immer ausgemacht hat. Und das ist ein Resultat dessen, was in den letzten Jahren mal Authentizitätsterrorismus genannt wurde. Nämlich, dass jeder immer echt sein muss, dass jeder immer privat sein muss. Also wir haben nicht das Problem, dass wir den privaten Raum öffentlich gemacht haben, sondern wir haben das Problem, dass wir den öffentlichen Raum privatisiert haben, indem wir gesagt haben, jeder ist immer er selbst. Nein, das ist das Schlimmste. Niemand darf immer er selbst sein. Dann ist er nackt. Das hat sich irgendwie so durchgesetzt, dass wir jetzt immer glauben, der andere ist total authentisch. Aber Kunst ist nie authentisch, sonst ist sie meistens schlecht.
Sind Sie mit gutem oder mit gemischtem Gefühl von der Bühne gegangen Samstag? Also in dem Gefühl, ja, Mission erfüllt, guten Job gemacht, Florian,
ja.
Oder so?
Ja? Ich bin
ist was angekommen?
Und dachte, ja, ich bin deshalb mit einem guten Gefühl von der Bühne gegangen, weil ich den Eindruck hatte, das, was ich mir vorgenommen hatte, hat funktioniert im Sinn von, ich konnte meine Botschaft rüberbringen, von vorne bis hinten. Meine größte Sorge war, dass die Dramaturgie, die ich mir ausgedacht hatte, unterbrochen wird oder nicht zu Ende gebracht werden kann. Und das wäre doof gewesen, weil ich ja nicht nur einfach mich hingestellt habe und irgendwas gesagt habe, sondern das Ganze ja einen Aufbau hatte.
Ja, so viel Toleranz war dann doch da. Man hat sie das eben einfach mal so machen lassen. Ne? Genau. Ja, Florian Schröder, vielen Dank auch für diesen amüsanten Wochenendauftritt.
Gerne.
Ja, Florian Schröder hat quergedacht am Wochenende bei der Anti-Corona-Demo und in diesem Interview. Is it true? Ja, fragt jetzt der Australier Kevin Parker mit seinem Bandprojekt Tame Impala. Von Album zu Album wurde die Musik poppiger, die Disco-Einflüsse deutlicher, der Einsatz von Elektronika drastischer. Aus dem aktuellen Album The Slow Rush stammt der Titel.
Just
Die Corona-Krise hat die Nutzung des öffentlichen Raums ganz schön verändert. Zunächst wurde er als Risikoraum weitgehend gemieden, um Begegnungen mit potenziell Infizierten zu entgehen. Dann kam die kreative Aneignung und Umdeutung mit Tanzen im Park statt im Club, Treffen und Trinken auf Schloss- und Opernplätzen statt in der Bar. Es gab Straßenkonzerte für Balkonpublikum, Demonstrationen im Schlauchboot zu Wasser. Es gab Pop-up-Radwege, Spielstraßen und Tanzböden, Bier- und Brezenverkauf, Fahrgeschäfte auf Münchens Innenstadtplätzen, ganz aktuell jetzt als Ersatz für die abgesagten Märkte und Volksfeste. Ja, was davon wird bleiben und wie wird sich der öffentliche Raum dauerhaft verändern? Darüber spreche ich jetzt vor der Sendung mit Oliver Elser, Kurator am Deutschen Architekturmuseum Frankfurt. Guten Tag, Herr Elser, nach Frankfurt.
Ja, hallo, guten Tag.
Ja, was war für Sie das Auffälligste an Veränderungen im öffentlichen Raum seit Corona oder durch Corona?
Ja, ich glaube, das, was allen aufgefallen ist, war ja zunächst mal, dass der öffentliche Raum sich unglaublich geleert hat. Viele haben sich ja regelrecht daran berauscht, Bilder zu machen, Fotos zu posten, bei denen man quasi den ganz leeren Pariser Platz in Berlin gesehen hat und solche Dinge. Und jetzt so in der zweiten Phase kam dann tatsächlich die Wiederaneignung. Und ich glaube, die stärkste Veränderung ist, dass man sich einfach viel mehr nach draußen verlagert. Im Grunde eigentlich etwas sehr Positives passiert, nämlich dass die Aneignung von normalerweise ja vielleicht eher nur für Autos genutzten Flächen dann für alle plötzlich voranschreitet. Das wäre ja wunderbar, wenn man dabei bleiben könnte.
Ja, da ging ja auch bürokratisch einiges auf einmal ziemlich schnell. Also Pop-up-Radwege oder Frankfurt bei Ihnen werden jetzt so Tanzböden am Rhein, am Main da eingerichtet, damit jemand das natürlich ein bisschen kontrolliert, ne? Auch dieses Draußen-Geschehen. Ja, temporär wahrscheinlich.
Das ist schon wirklich erstaunlich und auch letztlich toll zu beobachten, mit wie viel Kreativität und manchmal auch mit kreativen Tricks Dinge dann doch sehr schnell gehen konnten. Ich hatte mal ein längeres Gespräch mit dem Initiator dieser Berliner Pop-up-Radwege. Im Grunde muss man sagen, das sind eigentlich gar keine Radwege, sondern das sind quasi die Ankündigungen von Radwegen. Also da hat die Verwaltung einfach einen kleinen Trick eingeschlagen und hat sowas wie, man nennt das im Fachjargon, eine Baustelleneinrichtung vorgenommen. Das heißt, das ist eigentlich nur die Absichtserklärung, dass hier irgendwann mal ein Radweg, ein richtiger Radweg mit allen Genehmigungsverfahren und so weiter gebaut werden soll. Aber man fängt einfach mal an. Zweites Beispiel hier aus Frankfurt. Es gab jetzt keine große Debatte darüber. Es ist einfach passiert, dass die Stadt Frankfurt den Gastronomen erlaubt hat, als die Restaurants dann wieder geöffnet haben, sich in den öffentlichen Raum hinein auszudehnen und dabei auch quasi so die heilige Kuh der Stadtplanung, nämlich das Auto, ein Stück weit zu verdrängen. Also es gibt jetzt hier etliche oder eigentlich die meisten Cafés, Restaurants, die sowieso Außenflächen haben, die dehnen sich jetzt auch auf die davorliegenden Parkplätze aus. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass diese Tendenzen sich verstetigen.
Das sind ja so schöne positive Beispiele. Das genießen wir gerade natürlich im Sommer. Aber es gibt natürlich die andere Seite, so der zu erwartende Leerstand in Büro, Gewerbegebäuden möglicherweise. Durch Insolvenzen wird ja auch vielleicht noch kommen. Oder durch dieses viele Zuhausearbeiten. Was kann daraus werden? Also auch jetzt aus der Sicht von Architekten.
Das wird man jetzt erstmal beobachten. Also ich habe gerade wieder auch mit einem Journalisten telefoniert von einer großen Zeitung und der meinte ja bei Ihnen, das Redaktionsgebäude ist leer. Also da sitzt gerade gar niemand. Und es ist schon wirklich auch erstaunlich, wie Dinge dann plötzlich möglich sind und auch was da für mögliche Zukunftsszenarien sich andeuten. So eigentlich Dinge, die schon lange nicht mehr hinterfragt wurden, die werden jetzt plötzlich hinterfragbar. Man könnte ja zum Beispiel sagen, wozu braucht man eigentlich noch Hörsäle, wenn an den Hochschulen sowieso die klassische Vorlesung, wenn das eigentlich obsolet geworden ist und man das mittlerweile auch einfach wunderbar online anbieten kann. Kann man dann nicht diese Hörsäle für etwas anderes nutzen? Seminarräume werden plötzlich zu eng. Das gilt jetzt vor allen Dingen für so kreative Bereiche wie ein Architekturstudium. Kann man dann nicht viel mehr Arbeitsflächen in der Universität anbieten?
Irgendwo treffen sich ja auch zwei Krisen. Also wenn wir nochmal auf die Verkehrsflächen, die sich da verändern, kommen, die Aufteilung verändert sich, plötzlich mehr Radwege, trifft sich ja sozusagen Corona mit Klima. Krise auch.
Absolut, ja. Ich meine, wir sind ja noch mitten in einer anderen Krise eben drin, nämlich in der Klimakrise. Es ist natürlich jetzt der nächste Schritt zu sagen, auf ganz verschiedenen Ebenen muss man da agieren, aber so eine ganz direkte Ebene, das sehen wir an so einem Tag wie heute, das ist irgendwie nicht 37, sondern 34 Grad für Frankfurt vorausgesagt. Da ist es natürlich notwendig, dass sich die Straßen nicht weiter aufheizen. Idealerweise würde man ja jedes zweite Auto rauswerfen und einen Baum stattdessen pflanzen. Und solange das nicht so schnell geht, sind natürlich so diese ersten Rückeroberungsaktionen im öffentlichen Raum in den Bereich von Parkplätzen hinein, wäre natürlich fantastisch, dort nicht nur Tische aufzustellen für Leute, die konsumieren, sondern eben auch das Ganze zu verstetigen. Ich glaube, die Städte müssen einfach viel, viel grüner werden.
Aber müssen nicht, Oliver Elser, Städte immer schon oder mussten nicht immer schon Städte flexibel sein, sich anpassen? Ich meine, Covid, wie gesagt, ist nur eine Krise. Die Digitalisierung hat die Infrastruktur der Innenstädte verändert. Irgendwann war die Fußgängerzone so hip, ja, konsumgesteuert und jetzt auf einmal kaufen alle im Netz. Oder diese Zeltlager, die in Calais in Paris entstanden sind, von Flüchtlingen, zack, auf einmal sind die da, wie so Pop-up-Viertel. Oder jetzt wird diskutiert, großer Artikel in der Süddeutschen am Wochenende, dass wir das Wasser wegen steigender Meeresspiegel als Baugrund mal versuchen zu nutzen. Also so besonders ist unsere Situation jetzt gerade nur auch nicht. Es ist eine von vielen, ne, Situationen, auf die Städte reagieren müssen.
Ja, ja, natürlich. Also ich meine, die ganze Stadtplanung in den ganzen vergangenen, sagen wir mal, seit der Industrialisierung hat sich immer wieder auch anhand von Katastrophenszenarien entlang bewegt. Also das klassische Berliner gründerzeitliche Miethaus, der klassische Block, das war immer genau so bemessen, dass man in den Hof noch mit einer Feuerwehrspritze und mit einer Drehleiter reinfahren konnte, um es dann zu löschen. Das Katastrophenszenario ist jetzt gerade die Pandemie, ist jetzt gerade der Klimawandel, aber natürlich gibt es auch ganz andere Szenarien, nämlich Brandkatastrophen und so weiter. Das heißt, Architektur hat sich immer im Grunde an so eine Art Worst Case ein Stück weit orientiert und hat darauf auch reagiert. Und das ist selbstverständlich nichts Neues und das wird auch immer so sein. Ich denke nur, dass wir jetzt eine Beschleunigung haben, weil normalerweise Planung sehr lange dauert. Und quasi, es gibt immer diese Sonntagsreden, was sich ändern müsste und man merkt dann doch, wie lange es bisweilen dauert, bis sich wirklich etwas ändert. Und da ist die momentane Situation mit sozusagen Pop-up-Flächen, welcher Art auch immer. Also das sind so Experimente, die jetzt plötzlich möglich werden und wo man sich mal anschauen muss, wie die sich weiterentwickeln.
Oliver Elser vom Deutschen Architekturmuseum über die Veränderung des öffentlichen Raums durch Corona, vielen Dank.
Ja, bitteschön. Holding close and falling wise. Holding top to bottom. My heart was given out and out. Always making some sound. Showing me the right door, and I can't give.
Aus dem neuen Album des Berliner Trios Nihils, das lockdownbedingt an drei Orten entstanden ist, via Internet, Wien, Berlin und London. Und als Vorbote der neuen EP gibt es diese Single Can't Give. Ein ganz raffiniertes Stückchen Synthie-Pop im Backbeat. erlebt die Siedlungsgeschichte Nordamerikas fernab aller Western-Klischees. So wirbt National Geographic als Produzent für die Serie Barkskins, die über Sky und Amazon jetzt abrufbar ist. Gedreht nach dem gleichnamigen Roman von Annie Proulx, deutscher Titel aus hartem Holz. Der kam in den deutschen Feuilletons gar nicht so gut weg, wie die Geschichte der Besiedlung Nordamerikas durch Franzosen und Briten jetzt als Serie daherkommt. Das hat sich Julian Ignatowitsch angeguckt.
Der Aufbruch in eine fremde Welt. Ende des 17. Jahrhunderts bedeutete das für die europäischen Kolonialisten, noch einmal ganz von vorne zu beginnen, das Alte gegen ein neues Leben einzutauschen, manchmal auch die Strafakte gegen ein weißes Blatt Papier.
It was prison or this godforsaken place.
It doesn't matter what happened before. Here we can begin again.
Die beiden Franzosen René Selle und Charles Duquet, zwei ehemalige Verbrecher, gehen diesen Weg. Von Paris nach Neufrankreich, New France, wie damals das nordamerikanische Gebiet des heutigen Kanadas hieß.
There's no going back. We must ready for our new lives.
Riesige Bäume, Wälder, raue Natur. Nach einem dreijährigen Dienst als Holzfäller hatten die zwielichtigen Neuankömmlinge, Barkskins, also Borkenhäute genannt, die Möglichkeit auf ein Stück Land und ein freies Leben.
We make good for 3 years and we will be granted our freedom and a parcel of his land.
Während René pflichtbewusst diesem Plan folgt, ergreift Charles bei der ersten Gelegenheit die Flucht. Die Serie erzählt die Geschichte der Besiedlung aus mehreren Blickwinkeln, jedoch stets aus einer westlichen Perspektive. Da sind der englische und der französische Verwalter, ein Ermittler der einflussreichen Hudson's Bay Company, eine geschäftige Hotelbesitzerin und Frauen wie Delphine, die als Bräute an Männer wie den exzentrischen Siedler Claude Trepanier vergeben werden.
Now it's time for you to die, for you are nothing but a little traitor.
Figuren aus der indigenen Bevölkerung, der Iroquois und Mi'kmaq, vermisst man dagegen, abgesehen von zwei Nebencharakteren, die im Kontext der Kolonialisten leben. Hier verspielt Barkskins die Möglichkeit einer Neuerzählung abseits der typisch eurozentrischen Narrative. Die Serie zeigt zwar Gewalt zwischen den Ureinwohnern und Neusiedlern, offen und schonungslos, bleibt dabei allerdings dem europäischen Jargon von den wilden, primitiven Tieren verhaftet.
And you should know better than most that the Iroquois have animal hearts.
Man folgt der Grundlage des Bestsellerbuchs von Annie Proulx, das autobiografisch geprägt den Konflikt zwischen Engländern und Franzosen in den Vordergrund stellt.
And the English and French will go back to the way things have always been. Throat slitting, lies and land grabs.
Eine wichtige Rolle spielt neben den gesellschaftlichen Konflikten auch der Wunsch, die Natur zu beherrschen und die beginnende Abholzung der Wälder. Wo das Buch die klassische Dichotomie Natur versus Kultur aufschlussreich und hintergründig mit Bezug zum Heute und des Klimawandels verhandelt, hat die Serie dazu nur wenig beizutragen. Stattdessen hangelt sie sich von einer politischen Intrige zur nächsten und wird dabei sowohl dem historischen als auch dem geografischen Hintergrund nicht gerecht.
What is your impression of New France?
So many trees.
Am stärksten zeigt sich die Serie bei der Darstellung der Geschlechterrollen und Familienkonzeptionen.
Blood. Family.
Blut und Familie seien die zwei wichtigsten Dinge im Leben, sagt der neureiche Claude Trepanier, stark gespielt von David Thewlis, in einem generell überzeugenden Cast. Insgesamt bleibt Barkskins bei den historischen Feinheiten aber zu vage und bedient sich der universalen menschlichen Abgründe von Gewalt, Betrug und Habsucht. Und in der reduzierten Machart, mit wenig musikalischen Einblendungen und zu vielen biederen Bildern von Wald und Erde, wirkt die Serie selbst hölzern und eintönig. Barkskins ist weder die erhoffte Aufarbeitung der Siedlungsgeschichte noch ein Epos über die Kraft und Verwundbarkeit der Natur, sondern letztlich ein schwaches Historiendrama, das vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht.
Also keine Empfehlung von Julian Ignatowitsch. Und das war Korso für heute mit Sigrid Fischer. Bei Medias Res geht es gleich unter anderem um die Festnahme des Hongkonger Medienunternehmers Jimmy Lai.